In dieser Sendung geht es um das Gutachten, in dem der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnet. Und kurz nach der Aufzeichnung hat der Verfassungsschutz eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben, nachdem die AfD ihn vor dem Kölner Verwaltungsgericht verklagt hatte. Das hat unter anderem zur Folge, dass der Verfassungsschutz die AfD bis auf Weiteres nicht mehr öffentlich als gesichert rechtsextrem bezeichnen wird.
Heiko Kempen, hallo.
Hallo Heiko, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen AfD-Gutachten, weil du bist ja im Rechercheteam bei Frag den Staat und ihr habt diese Woche einen 17-seitigen Ausschnitt aus diesem 1000-Seiten-Gutachten veröffentlicht, wo der Verfassungsschutz sagt, oder womit der Verfassungsschutz begründet, die AfD ist gesichert rechtsextrem. Warum habt ihr nur 17 Seiten veröffentlicht?
Die Frage ist ja eigentlich eher, warum sind noch die ganzen mehr als 1000 Seiten gar nicht öffentlich? Und das ist ja auch eine Frage, die man...
Ich dir stelle gerade, ja.
Ja, eigentlich sollte man diese Frage aber eher dem Bundesverfassungsschutz stellen, würde ich sagen. Weil die Frage ist ja, warum wird eine so relevante Arbeit eigentlich jetzt erstmal nicht öffentlich diskutiert, sondern nur in Auszügen?
Ja, aber wenn ihr doch 17 Seiten veröffentlichen könnt, warum veröffentlicht ihr nicht 1000? Habt ihr das gar nicht, das ganze Gutachten?
Das ist das große Problem. Wenn wir den Verfassungsschutz fragen, gebt uns doch mal bitte die 1000 Seiten, dann machen die das leider nicht einfach. Und deswegen müssen wir erstmal mit dem arbeiten, was wir haben, beziehungsweise wo wir natürlich jetzt innerhalb der Kürze der Zeit erstmal rankommen konnten. Und das war dieses erste Dossier von 17 Seiten, das im Wesentlichen aus Aussagen des Bundesvorstands der AfD bestand, die deutlich machen, warum die Partei als rechtsextrem oder als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
Woher habt ihr denn diese Auszüge, wenn der Verfassungsschutz sowas sowieso nicht rausrückt?
Das wüsste ich auch gern manchmal. Also die landen halt manchmal bei uns und das ist halt so ein klassisches journalistisches Ding, dass plötzlich Sachen in Redaktionen landen. Ich muss ja auch sagen, wir sind nicht die Einzigen, die das haben oder hatten. Vor uns hatte auch die Zeit das schon. Allerdings ist ja bei Frag den Staat so das Besondere, dass wir halt nicht nur sagen, hey, da sind so 17 Seiten aufgetaucht und da stehen total kritische Sachen drin, sondern wir sagen, da sind 17 Seiten aufgetaucht und da sind so kritische Sachen drin, das sollten doch alle mal nachlesen und deswegen stellen wir die dann auch ins Internet.
Was mich wundert ist, du sagst, diese 17 Seiten, ihr seid nicht die Einzigen, die das haben. Warum veröffentlichen die anderen das nicht auch einfach so wie ihr? Was ist deren Problem?
Ich würde noch nicht mal sagen, dass das ein grundlegendes Problem jetzt bei dieser Frage ist, sondern das ist auch ein grundlegendes Verständnis, glaube ich, von Journalismus und wie insbesondere auch investigativer Journalismus so funktioniert. Und es ist in meiner Wahrnehmung so, dass seit Jahrzehnten auch so ein gewisses Elitedenken auch in Redaktionen herrscht, dass man sich ein gewisses Herrschaftswissen aufbaut und das natürlich ja auch Teil dieser Sonderstellung im Journalismus ist, dass man über dieses exklusive Wissen verfügt. Und in dem Punkt, in dem man das Dokument einfach in die Öffentlichkeit gibt.
Ist ein Vertrauensbruch.
Vertrauensbruch gegenüber Quellen, meinst du, oder?
Gegenüber denjenigen, die nicht möchten, dass das in die Öffentlichkeit gerät oder gehört. Also weil das Gutachten, das ist ja geheim. Und das ist es ja möglicherweise, ich habe es nicht gelesen, ich weiß es nicht, aber möglicherweise ist es ja aus gutem Grund geheim.
Möglicherweise ist es das. Ich habe jetzt beim Spiegel noch keine guten Gründe dafür gelesen, warum es geheim sein soll. Es gibt so ein bisschen diese Erzählung, dass es aus Quellenschutzgründen, weil möglicherweise da Sachen drin stehen, die sowas wie V-Personen etc. belasten könnte, da drin sind. Was jetzt allerdings meiner Meinung nach nicht dafür spricht, dass es nicht eine Möglichkeit gibt, mehr aus diesem Gutachten zu veröffentlichen, weil es ja auch da Mittel und Wege gibt, diese Teile gegebenenfalls zu schwärzen.
Was bedeutet geheim eigentlich konkret? Also an wen richtet sich das? Weil ich denke mir so, dir kann das doch eigentlich wurscht sein, ob irgendeine Behörde meint, Beamter Schneidereit darf das jetzt nicht veröffentlichen.
Ja, es gibt so innerhalb Behörden so verschiedene Kategorien davon, wie Dokumente, das heißt dann eingestuft werden, also als Verschlusssache eingestuft werden und wie streng die von der Öffentlichkeit weggehalten werden. Das kann dann auch sowas sein, dass das heißt, das ist eine Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch oder kann geheim sein, kann streng geheim sein, je nach dem Fall.
Aber richtet sich das an mich, an dich, an unsere Hörerschaft oder also wer macht sich schuldig, wenn er dieses Geheimnis verletzt?
Schuldig?
Ja, gut, schuldig ist jetzt ein schwieriges Wort.
Aber wer gegen so eine Verschlusssacheneinstufung verstoßen würde, wäre eine Person in einer Behörde, die Zugriff auf so eine Verschlusssache hat und sich nicht an diese Einstufung hält.
Und sobald sie sich nicht daran gehalten hat, ist das Ding öffentlich und damit eigentlich auch nicht mehr geheim, oder?
Ja, das kann man so oder so sehen. Also mal so ein praktisches Beispiel. Wir haben ja vor, bei Frag den Staat, vor 2 Jahren diese sogenannten NSU-Akten online gestellt. Das war auch so ein Dokument, das ist als geheim eingestuft. Das sollte ursprünglich vor 120 Jahren unter Verschluss bleiben. Wir haben davon so eine Faksimile-Kopie erstellt, in der dann gewisse Quellen geschützt werden, also beziehungsweise personenbezogene Daten raus sind, dass man jetzt nicht einfach jeden Namen einer Privatperson, der da drin steht, jetzt im Internet nachlesen kann. Und das Ding steht jetzt im Internet. Aber offiziell ist das immer noch geheim. Es ist jetzt nicht so, wenn man beim hessischen Verfassungsschutz anfragen würde, könnte ich das denn jetzt bekommen? Das steht ja jetzt eh schon im Internet. Die würden das weiterhin nicht rausgeben.
Hattet ihr bei Frag den Staat Einblick in das komplette Gutachten eigentlich?
Das AfD-Gutachten? Bisher noch nicht.
In diesem Ausschnitt, den ihr veröffentlicht habt, hat dich da irgendwas überrascht? Also du machst ja dieses Thema auch nicht erst seit gestern.
Ehrlich gesagt hat mich überrascht, wie wenig mich das überrascht hat. Weil das waren ja, also dieser erste Ausschnitt, diese 17 Seiten, das sind ja öffentlich nachvollziehbare Aussagen von Mitgliedern des Bundesvorstands der AfD, beziehungsweise teilweise Social-Media-Postings von den Accounts der Bundes-AfD. Teilweise waren das Aussagen, die auf sowas wie so rechtsextremen Sendern wie Kompakt TV oder so getätigt wurden. Und das Erschreckende ist eigentlich, wie das schon fast normalisiert klingt, was da alles geäußert wird, weil wir innerhalb der letzten Jahre ja so eine krasse Verschiebung des Diskurses, insbesondere was so menschenfeindliche Aussagen angeht, gesehen haben. Und das war jetzt nichts, bei dem ich gedacht hätte, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass jemand von der AfD das äußert. Ich habe keine Ahnung, ob sie stellvertretend für das gesamte Gutachten sind. Das ist auch so ein bisschen das Problem, das wir aktuell noch haben. Aber aus den Aussagen, die dort gesammelt sind, wird schon auch trotz dieser Normalisierung immer noch sehr, sehr deutlich, was für ein menschenfeindlicher, rassistischer, völkisch-nationalistischer Geist in dieser Partei herrscht.
Wie prüft man bei so einem Ding überhaupt dessen Echtheit? Also weil ich kann jetzt auch 17 Seiten mit komischen Sachen vollschreiben. Also woher weißt du, dass das Ding tatsächlich zu diesem 1000-seitigen AfD-Gutachten gehört?
Sag mal, in dieser Variante, die wir es jetzt hatten, war es halbwegs simpel, weil es schon Berichterstattung davor darüber gab. Und dann hieß es, das sind 36 Aussagen auf 17 Seiten, folgende Aussagen sind dabei. Und dann haben wir 17 Seiten und das sind 36 Aussagen und diese Aussagen sind dabei. Dann sind das schon erst einmal Indizien dafür.
Ja, okay, das heißt, eure unique selling proposition ist, wir veröffentlichen es ganz und die anderen halt nicht. Okay, ich hab den Eindruck irgendwie, so wenn ich jetzt so medial mir angucke, was so passiert, dass es auf einmal ungeheuer wichtig zu sein scheint, dass solcherlei Gutachten veröffentlicht werden und zwar in Gänze für alle, idealerweise noch ungeschwärzt meinetwegen. Warum ist das so? Also reicht das nicht, wenn Gerichte drauf schauen? Also die AfD sagt jetzt, wir verklagen jetzt den Verfassungsschutz, die dürfen das nicht. Reicht es nicht, wenn ein Gericht da drauf guckt und sagt, das, was da drin steht, hat so Hand und Fuß, der Verfassungsschutz hat recht? Warum muss ich das alles noch lesen?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine von der juristischen Bedeutung ist. Ich finde, das hat vor allem so eine sehr, sehr demokratiestärkende Wirkung. Und da geht es noch nicht mal darum, dass man sagen muss, ich will jetzt im Detail das tatsächlich nachvollziehen, sondern auch, um dann wieder so einen Rückgriff auf die Sache, auf die Veröffentlichung der NSU-Akten, diese sogenannten NSU-Akten zu kommen. Auch da war es so, dass ja diese Akten waren so ein totales Mysterium, die sich da vor allem durch diese Geheimeinstufung aufgebaut haben. Und das in einem Komplex, wo auch wirklich eine Vielzahl an Personen ganz, ganz massiv ja betroffen waren. Es gab Hinterbliebene der Getöteten, es gab Geschädigte durch die Attentate oder die Anschläge und all diese Personen haben sich irgendwie Antworten erhofft, die da möglicherweise drinstehen können. Und wenn jetzt eine Behörde, die grundsätzlich auch vielleicht nicht so gut weggekommen ist in den Ermittlungen, dann einfach sagt, nee, wir haben hier zwar diese Seiten, aber da steht nichts drin und die sind geheim, das könnt ihr aber nicht selber nachlesen, dann hat das eine ganz, ganz massive Wirkung darauf. Und in dem Moment, in dem es quasi nachvollziehbar war, in dem man einfach nur sagen konnte, ihr könntet das nachlesen, wenn ihr wollt, war wieder ein ganz, ganz anderes Vertrauen in sowas da.
Die NSU-Akten, die beziehen sich auf ein Ding, das in der Vergangenheit passiert ist. Also das ist auf strukturell, sag ich mal, abgeschlossen. Dieses AfD-Gutachten, das bezieht sich ja auf erstens die Gegenwart und zweitens höchst sehr wahrscheinlich dann auch die Zukunft. Weil natürlich, sehen wir ja auch gerade, geht die AfD-Verbotsantragsdiskussion wieder los, beziehungsweise wird wieder lauter.
Aber genau da sind wir ja bei dem Punkt, weil auch da haben wir jetzt genau wieder diese Diskussion, in der die Frage ist, ist der Verfassungsschutz hier ein politischer oder ein politisch gelenkter Akteur, der gezielt gegen die AfD in Stellung gebracht wird, indem es so ein Gutachten gibt, das angeblich 1100 Seiten lang ist, das angeblich fundiert etwas nachweist, aber na gut, das sollen dann Gerichte klären. Und je nachdem, wie staatskritisch wie grundsätzlich gestört das eigene Vertrauen in Demokratie und deren Institutionen ist, dann zu sagen, okay, dieser Dienst, dem ich nicht vertraue, hat ein Dokument erstellt, von dem ich nicht weiß, was drin steht, und dann soll ein Gericht, dem ich nicht vertraue, sagen, gut, das hat alles Hand und Fuß, um dann die Partei, die mir erzählt, was mir irgendwie jetzt gerade in mein Meinungsbild passt, die sei aber gefährlich, dann landen wir wieder bei dieser grundsätzlichen Vertrauensfrage.
Ist dieses Misstrauen den staatlichen Institutionen gegenüber gerechtfertigt?
Nicht per se. Das große Problem ist, dass ich glaube, also in meiner Erfahrung auch, insbesondere was so wirklich Recherche in Behörden angeht, ist es auch wirklich so, dass es ein strukturelles Problem ist in deutschen Behörden, dass so ein grundsätzliches Begriff, da sind wir wieder beim Herrschaftswissen, herrscht, dass das, was diese Behörde weiß, das soll halt einfach diese Behörde wissen. Und das eigentlich in den meisten Fällen ist es gar nicht so dramatisch, aber es ist als Struktur so da drin, dass man sagt, wir geben keine Informationen raus, obwohl man es in vielen Fällen machen könnte, um Vertrauen in die eigene Arbeit zu stärken.
Das heißt, das Misstrauen ist beiderseitig.
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das aus einem reinen Misstrauensbegriff in Behörden passiert. Also Behörden denken ja dann meistens oder fühlen dann ja meistens gar nicht, sondern die haben Vorschriften. Und diese Vorschriften sind seit Jahrzehnten da oder die sind über Jahrzehnte gewachsen und die sind auch einfach nicht angepasst worden. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier dir was erzähle aus einem Standpunkt mit, ach, das könnte man ja so machen, das habe ich mir mal so ausgedacht, sondern also wenn du dir einfach so Deutschland im internationalen Vergleich anguckst, sowohl in Europa, selbst in den USA ist es, wo wir gerade wirklich ganz, ganz andere strukturelle Probleme haben, ist es so, dass man da sehr viel leichter an Informationen aus Behörden kommt und Behörden sehr viel einfacher nachvollziehbar machen müssen, was sie da eigentlich tun.
Wie ist denn so eigentlich insgesamt, also du hatte ich ja eben schon gesagt, du machst den Job nicht erst seit gestern, sondern arbeitest ja seit Jahren, bearbeitest so Rechtsextremismus. Wie ist das so? Kannst du beim Verfassungsschutz einfach anrufen und sagen, Kempen, guten Tag, ich bräuchte mal eine Information? Also kommt man an die überhaupt ran?
Also die haben eine Pressestelle, das jetzt ja. Also man kann.
Ja gut, das heißt nicht viel.
Das ist das Problem. Also es ist jetzt leider so, dass die Nachrichtendienste in Deutschland nicht so gut darin sind, Presseanfragen zu beantworten. Es ist jetzt auch so, dass wir da durchaus auch schon mal juristisch gegen vorgegangen sind. Wir haben auch den Bundesnachrichtendienst schon mal verklagt, weil die Fragen nicht beantworten wollten. Und das ging dann vors Bundesverwaltungsgericht und dann wurde dann festgestellt, dass wenn die Behörde sagt, das beeinflusst unsere Arbeit, wenn wir jetzt deine Presseanfrage beantworten, dann muss man die halt nicht beantworten.
Außerdem würde mich jetzt ja auch nicht wundern, wenn solcherlei Behörden ein gesteigertes Interesse daran hätten, ja, so Leute wie dich mit selektiven Informationen, sagen wir mal, zu füttern.
Ja, das ist wiederum die andere Seite.
Wie,
ja.
Wie überprüfst du sowas? Also wie kannst du bei, das ist ja so ein ganz geheimnisvolles Ding irgendwie alles. Wie kannst du da noch überprüfen, ob das, was sie dir erzählen, überhaupt stimmt? Hast du da noch irgendwelche Maulwürfe im Verfassungsschutz, V-Leute?
Oh, das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
Eigentlich keine schlechte Idee, ne? Mal ein paar V-Leute in den Verfassungsschutz einzuschleusen.
Es gab ja auch schon den Verfassungsschutz, aber.
Wir gehen nicht weiter in diese Richtung. Also wie überprüfst du die Echtheit von Informationen, die Wahrhaftigkeit?
Es ist eine totale Einzelfallsache. Also pauschal kann ich dazu nur sagen, dass natürlich immer so ist, dass versucht wird, möglichst viele Informationen zu sammeln, die etwas erstmal auf Plausibilität prüfen lassen. Also kann das überhaupt sein? Und dann ist es noch nicht mal so, dass allein das Kriterium, dass wir, oder ich jetzt der Meinung bin, etwas ist echt, dann das Kriterium ist dafür, dass wir etwas veröffentlichen, sondern auch dann ist ja erstmal die Frage, warum habe ich denn das jetzt eigentlich? Also das ist ja ein großes Problem im Journalismus, dass aus Behörden ja auch gezielt Informationen rausgegeben werden. Dann gezielt natürlich meistens an Medien, bei denen man eher eine Berichterstattung erwartet, wie man sie denn dazu dann gerne hätte. Auch das, es ist mehr oder weniger ein Standardvorgehen, aber auch da versuchen wir so, also gerade bei Frag den Staat, so eher so anders vorzugehen und uns zu denken, warum, also wem nützt eine Information in der Öffentlichkeit, was ist da vielleicht auch die Idee dahinter, warum kontaktieren einen möglicherweise Menschen und wollen mit einem reden, das ist sowas, was man, also das, was natürlich nicht nur wir denken, aber was dann auch grundsätzlich eigentlich Standard sein sollte.
Gibt's bei den Verfassungsschutzämtern, gibt's da eigentlich auch sowas wie Whistleblowing? Also passiert das, dass da manchmal Leute sagen, so jetzt reicht's, ich muss das rausgeben irgendwie?
Das gibt es definitiv.
Jetzt wird es bei diesem Gutachten, also das wird ja mit Sicherheit Menschen, Organisationen möglicherweise euch geben, die versuchen, das komplette Ding frei zu klagen. Wie schätzt du deren Chancen ein?
Sehr gering. Also weil ich halte es für nahezu unmöglich, gerade das auf einem juristischen Weg, so wie es jetzt ist, das auf die Schnelle freizuklagen, weil es einfach diese Einstufung erst einmal gibt und da dann gegen zu klagen, das ist ein langer Weg.
Was würde passieren, wenn das ganze Ding öffentlich wäre? Du hast eben gesagt, demokratiestärkend wäre das. Wie würde das die Demokratie stärken?
Die gesamte Diskussion darüber, ob dieses Gutachten denn jetzt fundiert ist, ob es politisch gewollt, gesteuert, in Auftrag gegeben etc. ist, könnte man auf eine andere Ebene ziehen. Sie würde auf einer anderen Ebene landen. Man wäre viel mehr, also man wäre automatisch, glaube ich, mehr in einer inhaltlichen Debatte darüber, ob, also ja, wir hätten dann möglicherweise einzelne Aussagen, da können dann Leute sich drüber streiten, ist das jetzt ein Beleg dafür, dass diese Partei gesichert rechtsextrem ist oder nicht. Aber man würde dann darüber streiten und man würde nicht mehr darüber streiten, warum es denn jetzt dieses Gutachten gibt und was denn da tatsächlich drin steht.
Würde dieses Gutachten als Deradikalisierungsanleitung für die extreme Rechte dienen? Könnten die auch noch was daraus lernen?
Dazu ein zentraler Aspekt, der in diesem Gutachten wohl jetzt laut dieser Spiegelberichterstattung festgehalten wird, ist ja, dass die AfD, dass die gemäßigten Kräfte in der AfD nicht mehr in der Lage seien, dort das Ruder rumzureißen und die Partei ansatzweise noch in ein nicht gesichert rechtsextremes Spektrum zu bringen. Und was du jetzt bei diesen Überlegungen nicht vergessen darfst, es gibt ja mehrere Landesverbände der AfD, die seit Jahren als gesichert rechtsextrem eingestuft sind. Da liegen die Gutachten, also ich bin gerade nicht sicher, in welchen Ländern die AfD selbst dann teilweise schon Einblick durch verschiedene Rechtsstreite Einblicke in diese Gutachten haben konnte. Aber auch davor war die AfD ja jahrelang als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden. Das Gutachten dazu, das ist öffentlich, das sind auch etliche Seiten, auf denen gesammelt wurde, was die AfD quasi, wo man die Grenze ziehen dürfte. Und sie sind ja nachweislich immer weiter über diese Grenze gegangen, haben sich immer weiter radikalisiert. Also ich glaube nicht, dass dass diese Veröffentlichung dafür sorgen würde, dass sich die AfD so ein bisschen mäßigen würde.
Dieses Gutachten, das AfD-Gutachten jetzt, was bedeutet das eigentlich für die Medien? Lassen sich daraus irgendwelche Handlungsempfehlungen ableiten? Wenn man in die Socials guckt, wissen ja jetzt alle genau Bescheid, welche Folgen das haben muss. Aber muss es diese Folgen haben, die ich da so lese? Egal aus welcher Richtung?
Also die größte Forderung ist ja, dass jetzt insbesondere öffentlich-rechtliche Medien mal, also die AfD eben nicht als einfache, simple, klassische Oppositionspartei in ihrer Berichterstattung aufnehmen und dort insbesondere den Akteuren, von denen wir ja jetzt, also wir bei uns ja 17 Seiten Aussagen mit rechtsextremen Inhalten und das gesamte Gutachten ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr gesammelt hat, denen dort Raum gibt, genau das im Zweifelsfall auch zu verbreiten. Das ist ja so die zentrale Forderung.
Und aber das hätte der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn wir jetzt bei dem bleiben, das hätte er die letzten 10 Jahre doch auch schon machen können. Also warum sollte der das ausgerechnet jetzt machen? Darf der nur eine Einschätzung abgeben? Darf der nur noch einordnen, wenn es behördlich abgesegnet ist?
Nein, das ist, also er hat es nicht gemacht und er macht es ja auch nicht. Also die erste Reaktion darauf war ja dann halt quasi mit dem AfD-Bundesvorstand darüber zu reden, warum sie denn jetzt als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Schwierig meiner Meinung nach, aber und ja, es ist natürlich auch gut, dass insbesondere dass die Pressefreiheit ein eigenes Verfassungsgut ist und losgelöst davon, von so etwas, dass das durch diese behördliche Einstufung kommt. Aber zum anderen ist es ja so, dass auch der der Rundfunk ja einen Demokratieauftrag hat.
Also ich finde es relativ wichtig, klar einzuordnen jeweils, was da im Zweifelsfall von AfD-Personal geäußert wird. Und beziehungsweise, also unabhängig von der AfD finde ich, dass das eigentlich viel häufiger passieren müsste. Aber gerade da, dass halt Aussagen einfach nicht unwidersprochen bleiben. Wir hatten jetzt im Nachgang zu der gescheiterten Kanzlerwahl von Friedrich Merz uneingeordnet Aussagen der AfD, dass es in der von Wahlbetrug die Rede war. Also wo es halt quasi schon, so wie wir es in den USA beobachten, darum geht, einfach nur noch so Verschwörungserzählungen immer mal wieder so ein bisschen zu droppen, um das so langsam zu etablieren. Und das, also dem sollte man keinen Raum geben und das sollte man auch klar als solches benennen, also als solche Verschwörungserzählung.
Was mich auch ein bisschen wundert an Frag den Staat gerade ist, ihr sammelt ja selbst Belege für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Ihr macht also den Job der seriösen Presse, den du gerade beschrieben hast, also wie sie ihn vielleicht besser mal machen sollte. Warum macht ihr das? Also was ist eure Rolle? Wie versteht ihr euch selbst in dieser Konstellation? Medien, Behörden, Öffentlichkeit?
Im Prinzip alles. Also man muss ja sagen, Frag den Staat ist ja auch, Frag den Staat ist nicht nur ich. Ich bin Teil des Recherche-Investigativteams, vorwiegend auch für die Presse, jetzt auch für diesen Themenbereich dann da viel zuständig. Aber wir haben ja darüber hinaus noch eine sehr viel größere Organisation. Und ja, wir sammeln gerade im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Organisationen Material für ein Gutachten über die AfD, um quasi, weil es war ja lange nicht klar, ob dieses Gutachten des Verfassungsschutzes überhaupt jemals öffentlich, ob diese Einstufung jemals bekannt wird. Dann ist die Frage, ob dieses Gutachten jemals öffentlich wird. Und letztendlich zeigen ja auch so ein bisschen die 17 Seiten, die wir veröffentlicht haben. Dafür hätte man jetzt auch nicht unbedingt einen Verfassungsschutz gebraucht, sondern wenn ich mich mal einen Tag lang hinsetze oder vielleicht auch 3 Tage und mal ganz gezielt nach sowas suche und kritische, also problematische, möglicherweise rechtsextreme, fremdenfeindlich, wird es vom Verfassungsschutz benannt, rassistische Aussagen sammle, dann kann ich das auch machen. Da brauche ich dann keinen Nachrichtendienst für. Und eigentlich ist die Zivilgesellschaft ja in derselben Position und kann sowas zusammenstellen.
Das scheinen ja sowieso vor allen Dingen lokale Antifa-Gruppen zu sein. 2 Dutzend JournalistInnen bundesweit vielleicht, die seit Jahren, jetzt ihr ja auch, die seit Jahren Material über die extreme Rechte zusammentragen. Und mein Eindruck ist, dass die auch immer wieder genau zu den Schlüssen kommen, zu denen die Verfassungsschützer dann irgendwann auch kommen. Und du hast gerade gesagt, dafür hätte ich jetzt keinen Verfassungsschutz gebraucht. Wozu braucht man ihn denn dann?
Ja, also anscheinend brauchen wir ihn jetzt gerade, um einmal die große öffentliche Debatte zu führen, dass ein anderes Gremium als zusätzlich zu den ganzen vielen hunderten Personen und Organisationen auch sagt, okay, die AfD ist gesichert rechtsextrem, damit wir dann jetzt öffentlich darüber reden.
Aber wenn NGOs dieselben Informationen haben wie Verfassungsschützer, warum brauchen die Behörden dann immer so lange, um in meiner Wahrnehmung zum selben Ergebnis zu kommen? Wer erstellt diese Gutachten da?
Behörden. Nun, damit hast du eigentlich noch die Antwort, warum das immer so lange dauert.
Wenn ihr die 1000 Seiten hättet, würdet ihr die vermutlich veröffentlichen? Unter welchen Bedingungen würdet ihr das tun? Würdet ihr schwärzen? Würdet ihr oder einfach WikiLeaks und ab dafür?
Das hängt ganz davon ab, wie diese 1100 Seiten tatsächlich beschaffen sind. Also das heißt, als erstes müsste ich sie lesen und danach kann ich ihr was Fundiertes dazu sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es natürlich auch immer Gründe gibt, warum manche Informationen möglicherweise geschwärzt werden können. Also personenbezogene Daten, insbesondere auch von Dritten, die können da drin sein. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Möglicherweise kann es auch sein, dass da Informationen sind, die tatsächlich in einer gewissen Weise problematisch für das weitere Vorgehen des Verfassungsschutzes sein könnten. Ich weiß es allerdings nicht. Und dann könnte es auch sein, dass man da mal einen Absatz schwärzt, weil irgendwie daraus ersichtlich wird, auf welchem Weg sie eine Information bekommen haben und das vielleicht ein Weg ist, der auch in Zukunft noch wichtig wäre, den zu erhalten.
Eiko Kempen, vielen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.